Vor den Ferien haben wir begonnen, die Lehre über die Gemeinde zu betrachten. Das ist Kapitel 26 in unserem Glaubensbekenntnis. Und dabei haben wir schon festgestellt, dass in unserem Bekenntnis das Kapitel über die Gemeinde das längste und ausführlichste Kapitel im ganzen Bekenntnis ist. Und das ist schon wirklich etwas Außergewöhnliches bei diesem baptistischen Bekenntnis. Und hieran sehen wir, das, was die baptistische Lehre ausmacht, das, was uns unterscheidet von vielen anderen Konfessionen, ist im Wesentlichen die Lehre über die Gemeinde. In der ersten Einheit haben wir über den Unterschied zwischen der universalen und der lokalen Gemeinde gesprochen. Man könnte auch sagen, über das Aussehen der Gemeinde. Die universale Gemeinde ist real, aber für uns in ihrer ganzen Gestalt nicht sichtbar, noch nicht sichtbar. Die lokale Gemeinde ist aber ein sichtbares, kleines Abbild der universalen Gemeinde in einem Ort zu einer Zeit. Und das Besondere der baptistischen Position ist hierbei, dass wir glauben, dass eine biblische Gemeinde nur solche als Mitglieder führen sollte, die auch sichtbare Heilige sind. Das heißt, die durch ihr Bekenntnis und ihr Leben zeigen, dass sie auch zu der geistlichen, universalen Gemeinde gehören. Und viele Konfessionen setzen für die Ortsgemeinde aber eine Art Zwischenstadium für Gemeindeglieder, das wir Baptisten in der Bibel nicht begründet sehen. Und nachdem wir das Aussehen der Gemeinde betrachtet haben, wollen wir nun in einer zweiten Einheit den Aufbau der Gemeinde betrachten. Wie sollte eine biblische Gemeinde in dieser Welt aufgebaut sein? Woraus besteht sie? Wie ist sie organisiert? Und da haben wir als erstes das Haupt und die Herrschaft der Gemeinde. Das Entscheidendste in dem Aufbau der Gemeinde ist, dass wir bekennen, der Herr Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wenn wir also von dem Aufbau der Gemeinde sprechen, dann reden wir hier nicht von einer rein menschlichen Organisation, sondern genauso wie Jesus Christus das Haupt seiner universalen Gemeinde ist, seiner Braut, sein Leib, so ist Jesus auch das Haupt und der Herr jeder wahren Ortsgemeinde. Jesus herrscht, er regiert über seine Gemeinde. Wie drückt sich das aus? Die Herrschaft Jesu ist nicht nur irgendwie eine theoretische Idee, sondern wir glauben und bekennen, dass Jesus seine Gemeinde und somit auch jede wahre Ortsgemeinde durch sein Wort und seinen Geist regiert, und zwar tatsächlich. Das heißt, wir glauben, dass Jesus seine Gemeinde regiert und vorsteht, indem er seiner Gemeinde in seinem Wort klare Anweisungen und Ordnungen gegeben hat, wie eine Gemeinde aufgebaut und strukturiert sein soll. Die Herrschaft Jesu Christi drückt sich also darin aus, dass wir nicht einfach eigenmächtig andere oder eigene Modelle und Strukturen einführen wollen, sondern wir wollen dem Gebot und den Anweisungen unseres Königs Jesus Christus nachfolgen. Und wir glauben, dass Christus durch seinen Geist in der Gemeinde tatsächlich gegenwärtig ist und er seine Gemeinde mit Gaben beschenkt hat. Das bedeutet, Jesus steht als das Haupt jeder einzelnen wahren Ortsgemeinde vor und jede Gemeinde ist darum in der Lage, den Anweisungen Christi zu folgen und die Aufgaben einer Ortsgemeinde zu erfüllen, weil Jesus auch jede einzelne wahre Ortsgemeinde mit allem ausgerüstet hat, was dazu notwendig ist. Im Bekenntnis heißt es hierzu im 7. Abschnitt des 26. Kapitels, jeder einzelnen Gemeinde, die sich auf diese Weise versammelt hat, versammelt, hat er, das ist Christus, gemäß seinem Willen, der in seinem Wort dargelegt ist, all die Macht und Autorität gegeben, die auf jeden Fall notwendig ist, damit sie die Anordnung bezüglich des Gottesdienstes und der Gemeindezucht ausführen können, was er ihnen in Verbindung mit Geboten und Regeln für den rechten Gebrauch und die rechte Ausübung dieser Macht zu befolgen geboten hat. Die Herrschaft Christi als Haupt jeder einzelnen Ortsgemeinde drückt sich darum in unserem Verständnis der Kirchenverfassung aus. Denn wir glauben, dass jede einzelne Ortsgemeinde unabhängig und direkt von Christus regiert und von vor ihm allein verantwortlich ist. Und die Besonderheit dieser Lehre zu erkennen, schauen wir uns nun mal drei Modelle von verschiedenen Kirchenverfassungen im Vergleich an. Auf der Rückseite eures Handouts habe ich mal so eine Grafik erstellt. Und man kann im Wesentlichen, die Kinder können jetzt mit Alexander in die Kindersonntagsschule. Man kann im Groben drei verschiedene Kirchenverfassungsmodelle unterscheiden. Und zwar das bischöfliche, das presbyterianische und das kongregationalistische Modell. Das bischöfliche Modell hat einen Erzbischof. Und dieser Erzbischof hat die Leitung über mehrere Bischöfe, die er selbst einsetzt. Also der Erzbischof kann auswählen, wen er als Bischof einsetzen will. Und die Bischöfe haben die Aufsicht über eine Diözese. Das heißt, über mehrere Pfarrer in einem bestimmten Gebiet. Und ein einzelner Pfarrer ist dem Bischof unterstellt und verwaltet eine Ortsgemeinde. Deswegen ergibt sich hier dieses hierarchische Modell. Und die Einsetzung und die Ordination erfolgt immer von oben. Also der Oberste, der Erzbischof, kann die Bischöfe einsetzen und die Bischöfe setzen die Pfarrer ein und die werden dann der Ortsgemeinde präsentiert. Jede Ortsgemeinde hat also noch mindestens zwei Gremien über sich, die in Leitungsfragen Autorität über die Ortsgemeinde ausüben können. Die einzelne Gemeinde ist damit nicht unabhängig und direkt den Anweisungen Christi verantwortlich, sondern nur vermittelt über den Bischof und über den Erzbischof. Und wir sehen, in dem römisch-katholischen Modell gibt es sogar noch Gremien darüber. Die Gemeindeglieder sind an sich überhaupt nicht in Fragen von Berufung und Einsetzung von Ämtern noch an der Kirchenzucht beteiligt, obwohl die Bibel dies deutlich der ganzen Gemeinde zuschreibt. Und dieses Modell ist darum auch nicht im Neuen Testament zu finden. Aber sie ist aus der geschichtlichen Tradition entstanden, in den ersten Jahrhunderten. Und ihre Befürworter halten sie vor allem für nützlich. Sie sagen, es gibt praktische Gründe, die dieses Modell empfehlen. Und so gibt es eine Form des bischöflichen Modells in der römisch-katholischen Kirche, in der anglikanischen Kirche, in der orthodoxen Kirche und auch in der lutherischen Kirche. Aber statt der biblischen Berechtigung verweist die römisch-katholische Kirche auf eine direkte Linie der Einsetzungen, der Ordination bis zu den Aposteln, worin sie dann die Begründung für die Macht und Autorität Einzelner über mehrere Gemeinden behaupten wollen. Also sie sagen, dieses Modell hat seine Berechtigung dadurch, weil es per Sukzession eine Linie bis zu den Aposteln geht und deswegen ist es berechtigt, dass eine einzelne Person Autorität über mehrere Gemeinden hat. Das zweite Modell, das presbyterianische Modell, hier geht es darum, dass jede Gemeinde Älteste in ein Ältestengremium aus mehreren gleichrangigen Ältesten wählen kann. Das wird Presbyterium genannt. Einige oder alle Ältesten einer Ortsgemeinde vereinen sich darüber hinaus in einer Regionalsynode. Also eine Ebene drüber, von Mitgliedern aus dem Presbyterium verschiedener Gemeinden sammelt sich dann eine Regionalsynode, die Lehr- und Leitungsfragen für mehrere Gemeinden treffen kann. Und aus einigen Mitgliedern der Regionalsynode setzt sich dann darüber noch eine Generalsynode zusammen. Das höchste Gremium, das die Anordnungen für die Regionalsynoden treffen kann und somit für alle Gemeinden. Hier finden wir zwar eine Beteiligung der Gemeindeglieder, der Ortsgemeinde in der Berufung und Ernennung von Ältesten, aber wiederum keine Unabhängigkeit und Unmittelbarkeit der Ortsgemeinde. Es gibt eine Hierarchie, eine Herrschaft über mehrere Gemeinden, die es im Neuen Testament so nicht gibt. Und Presbyterianer, die verweisen gerne auf das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 als Modell für die übergemeindlichen Synoden. Allerdings ist es recht schwierig, dies wirklich als biblische Berechtigung zu werten. Und zwar einmal, weil die Autorität hier ganz offensichtlich mit den Aposteln zusammenhing und nicht mit der Synode an sich. Und die Apostel, dieses Apostelamt, das es heutzutage nicht mehr gibt, das war nur für als Fundament im Ursprung der Gemeinde, diese Autorität wurde nicht weitergegeben. Es gibt keinen Hinweis in der Bibel, dass die Autorität der Apostel an andere Menschen oder an andere Ämter weitergegeben wurde. Außerdem findet sich auch kein Hinweis, dass verschiedene Gemeinden aus allen Regionen Abgesandte zum Apostelkonzil hingesandt haben, um gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Sondern es war vielmehr eine Debatte zwischen der Gemeinde in Antiochia und der Gemeinde in Jerusalem. Und bei der Ernennung von Boten, die dann an unterschiedliche Gemeinden den Beschluss der Apostel mitteilen sollten, war dann aber wieder die gesamte Jerusalemer Gemeinde beteiligt. Sie alle sollten Boten auswählen, die jetzt in die Gemeinden den Entschluss der Apostel weitergeben. Das waren nicht nur die Apostel und die Ältesten. Die Befürworter dieses Modells, die sagen, dieses Modell ist zwar so vielleicht nicht in der Bibel wirklich zu finden, aber es ist ein guter Schutz gegen Irrlehre, sagen sie. Dadurch, dass jemand immer eine Verantwortung über mehrere Gemeinden hat, kann man das besser bündeln und so kann man die gesunde Lehre besser erhalten. In der Geschichte und in der Praxis ist das Gegenteil der Fall. Die meisten Irrlehren kamen von Theologen. Kamen sozusagen von oben, nicht von unten. Zum Beispiel die Bibelkritik, was wir heute als historisch-kritische Methode sehen, ist etwas, was nicht einfach von einzelnen Gemeindegliedern irgendwann mal in einer Gemeinde aufgekommen ist, sondern gerade dadurch, dass es diese oberen Gremien erfasst hat, ist es zu allen Ortsgemeinden durchgedrungen. Oder auch in moralischen Fragen. Die Beurteilung, die biblische Beurteilung von Ehe und Homosexualität ist etwas, was gerade in der EKD durch ein Schreiben der obersten Gremien vollkommen durcheinander gebracht wurde. Und das hat zur Folge, dass alle Pfarrer nun homosexuelle Paare trauen müssen. Das heißt, eine Ortsgemeinde verliert die Unabhängigkeit und eigentlich vereinfacht diese Struktur sogar das Aufkommen von Irrlehren und grenzt die Eigenbestimmtheit einer Gemeinde, die Autonomie einer Gemeinde empfindlich ein.
Dann sagen noch einige,
ja, aber so eine Struktur ist wichtig, um wirklich die Einheit der Gemeinde auszudrücken. Ja, wenn da überall so kleine einzelne Gemeinden sind, dann sieht das aus, als wäre der Leib zerteilt. Aber wenn das alles so eine obere Struktur ist, die alles umfasst, dann ist das ein Bild für die Einheit. Aber wir glauben, dass nicht die Kirchenverfassung oder eine Hierarchie eine Einheit begründen muss, sondern eine Einheit des Geistes auf Grundlage der Wahrheit der biblischen Lehre. Das heißt, wir glauben, die universale Gemeinde ist eins, ist vollkommen eins, und jede Ortsgemeinde sollte die Einheit im Geiste erstreben und nicht eine strukturelle Einheit. Nun zu dem dritten Modell. Das ist hier in der Grafik das Allerkleinste, das Kongregationalistische. In diesem Modell gibt es schon noch verschiedene Varianten, aber aufgrund der Zeit möchte ich das nicht allzu lange besprechen. Das Entscheidendste im baptistischen Gemeindeverständnis ist aber, dass es über der Leitung der Ortsgemeinde, über den Ältesten, kein weiteres autoritatives Gremium gibt. Das ist entscheidend. Es gibt kein Amt, die Autorität ausüben kann über mehr als eine Gemeinde. Und wir glauben nämlich an das Prinzip von sola scriptura. Die Schrift allein genügt. Wir suchen die Ordnung der Gemeinde nicht in der Tradition der Kirche in den vergangenen Jahrhunderten, sondern allein im inspirierten Wort Gottes. Und in diesem Wort hat Christus versprochen, dass er seine Gemeinde fortbestehen lässt. Selbst die Pforten der Hölle werden sie nicht verschlingen. Und dass er selbst in seiner Gemeinde gegenwärtig sein wird. Bis an das Ende der Welt. Wir glauben also, dass Jesus Christus der einzelnen Ortsgemeinde damit alles gegeben hat, um unabhängig von menschlichen Hierarchien und System zu funktionieren und allein von Christus abhängig zu sein. Christus hat der Ortsgemeinde alles an Gaben und Ordnungen gegeben, um ihren Auftrag erfüllen zu können. Wenn jemand also behauptet, es sei für den Fortbestand der Gemeinde absolut notwendig, dass es über der Gemeinde noch andere autoritative Gremien gibt, für die es in der Bibel keine Belege gibt, dann drückt er damit implizit aus, dass die Gaben und Anweisungen, die Christus den Gemeinden gegeben hat, nicht ausreichen. Sie reichen nicht aus, um für die Gemeinde, um fortzubestehen und die Bedürfnisse der Heiligen in der Gemeinde zu begegnen. Wir werden in der nächsten Einheit nochmal näher darauf eingehen, aber das ist auch eine Frage, wie sieht es dann aus mit Vereinigungen, mit Bünden, mit Konfessionen, die geistliche Leiter mit Autorität über die Gemeinden setzen. Aber dazu wollen wir in der nächsten Stunde nochmal ein bisschen darauf eingehen. In der Bibel finden wir aber nur Hinweise auf eine autonome Struktur der Ortsgemeinden. Auf eine unabhängige Struktur der Ortsgemeinden. Zum Beispiel in den Paulusbriefen. Paulus schreibt seine Briefe nur an Ortsgemeinden oder an einzelne Älteste in Ortsgemeinden. Wir erkennen in den Briefen des Neuen Testaments keine Struktur überhalb der Ortsgemeinde, außer diesem befristeten Apostelamt. Und selbst bei wirklich weitreichenden und entscheidenden Themen, wie die Warnung vor Irrlehre, schreibt Paulus lediglich an Ortsgemeinden. Er schreibt nicht an die Regionalsynode von Südachaia oder an den Erzbischof von Asien, damit er das in all den Gemeinden dann regelt. Nein, er schreibt an die einzelnen Gemeinden. Und in Apostelgeschichte 20, Vers 17, da ist er auf der Durchreise und ist da in Milet und er sendet nach den Ältesten von Ephesus, um sie zu warnen. Er ruft die Ältesten von der Gemeinde in Ephesus herbei und er lässt nicht übergemeindliche Abgesandte aus all diesen Regionen kommen, sondern konkret die Ältesten aus den Gemeinden. Einen wichtigen Hinweis finden wir auch in der Gemeinderegel Jesu aus Matthäus 18. Hier wird beschrieben, wie eine Gemeinde mit Streitigkeiten umgehen sollte, innerhalb der Gemeinde. Und dabei gibt Jesus die einzelnen Schritte an, die ein Gemeindeglied durchgehen sollte, um den Konflikt zu lösen. Da finden wir erstens das persönliche Gespräch. Zweitens, wenn das noch nicht zu einer Klärung folgen konnte, es sollen Zeugen hinzugerufen werden, zum Beispiel die Ältesten. Sollen dazu gerufen werden, um zu schauen, können wir mit mehreren Zeugen nun, wenn mehrere darauf schauen, können wir diesen Konflikt lösen. Wenn das immer noch nicht ausreicht, soll der dritte Schritt sein, die gesamte Gemeinde. Dieser Konfliktfall soll vor die gesamte Gemeinde getragen werden und darin dann zu einer Entscheidung kommen. Es gibt keinen vierten Schritt. Es gibt keinen vierten Schritt. Es gibt keine, wenn das immer noch nicht ausreicht, dann kommt es in die Synode darüber. Oder wenn das immer noch nicht ausreicht, dann soll der Erzbischof gefragt werden oder so. Es gibt sowas nicht. Im römischen System konnte Paulus sich irgendwann auf den Kaiser berufen, aber in der Gemeinde Jesu Christi gibt es solche Gremien nicht. Der letzte Schritt ist die Ortsgemeinde. Außerdem finden wir auch in Offenbarung 2 und 3 ein interessantes Bild, was Jesus seinem Apostel Johannes offenbart. Er schenkt ihm eine Sicht über die Gemeindesituation in Kleinasien. Und darin werden die einzelnen Ortsgemeinden als einzelne Leuchter vorgestellt, in deren Mitte Jesus Christus wandelt. Und jede einzelne Ortsgemeinde wird zur Verantwortung vor dem Herrn gezogen und es besteht die Drohung, dass sie von ihrem Platz weggerückt werden können. Jede einzelne Gemeinde steht so vor Christus in Verantwortung. Und in keiner der Ermahnungen wird auf eine gegenseitige Verantwortung Bezug genommen. Jesus ermahnt nicht die Gemeinde in Ephesus, warum habt ihr nicht dafür gesorgt, dass die Gemeinde in Laodicea nicht mehr so lauwarm ist? Nur jede einzelne Ortsgemeinde wird angesprochen von Jesus. Es wird auch keine Synode oder kein anderes Gremium in Kleinasien angesprochen. Oder dass eine Gemeinde einen besonderen Beschluss nicht befolgt hat, der überhalb von der Gemeinde irgendwie beschlossen wurde. Zum Ende der apostolischen Zeit, als nur noch der Apostel Johannes lebte, wurden die Ortsgemeinden also als einzelne, eigenverantwortliche Einheiten wahrgenommen. Und das ist das Bild, das wir als Baptisten sehen von der Ortsgemeinde. Die einzige biblische Berechtigung einer Gemeindestruktur. Wir halten also daran fest, dass jede Ortsgemeinde ihrem Haupt Christus selbst verantwortlich ist und Christus der Gemeinde alle Gaben und alle notwendige Autorität und Vollmacht gegeben hat, um in biblischer Ordnung den Auftrag als Gemeinde Jesu Christi zu erfüllen. Wie stehen wir Baptisten nun zu diesen anderen Modellen? Das ist ja auch häufig eine Frage in dieser Zeit. Dazu müssen wir sagen, das bischöfliche Modell sehen wir als sehr, sehr schwierig an. Warum? Es ist eine Art der Kirchenverfassung, die ein anderes Haupt über die Gemeinde setzt als Christus. Die römisch-katholische Kirche setzt den Papst als Haupt sogar noch über alle Erzbischöfe und Kardinäle. Die anglikanische Kirche hat die Queen oder damals den König als Haupt der Gemeinde gesetzt. Und damit sehen wir einen Verstoß, einen schwerwiegenden systematischen Fehler, wenn hier eine einzelne Person als Haupt über die gesamte Gemeindestruktur gesetzt wird, wobei wir doch Christus als Haupt betonen wollen. Bei dem presbyterianischen Modell glauben wir, dass es wirklich wahre Ortsgemeinden unter den Presbytern und in der reformierten Kirche gibt. Aber ihr Verständnis der Kirchenverfassung und das Verständnis von universaler und lokaler Gemeinde, da glauben wir, dass unbiblische Formen und Lehren überhand genommen haben. Oder übernommen wurden. Und deswegen teilen wir aus brüderlicher Ermahnung und aus liebevoller Warnung nicht das Abendmahl und erkennen auch die Form der Taufe nicht an. Es unterscheiden uns hier wichtige Lehren der Ekklesiologie, der Lehre von der Gemeinde. Ohne dass wir Baptisten sagen würden, die presbyterianischen Gemeinden sind damit schlichtweg alle falsche Gemeinden. So verurteilen wir sie nicht. Aber unserer Meinung nach sind sie nicht so geordnet, wie wir es in den Anordnungen Christi und seiner Apostel durch die Bibel verstehen. Und deswegen benennen wir diese Unterschiede als eine brüderliche Ermahnung. Zum zweiten Punkt, die Ämter der Gemeinde. Was hat Christus den Ortsgemeinden gegeben, damit sie nun vor Christus verantwortlich in geordneter Weise seinen Auftrag ausführen können? Wir finden im Neuen Testament lediglich zwei Ämter der Gemeinde, die für die biblische Ordnung einer Gemeinde benötigt werden. Und zwar sind das Älteste und Diakone. Paulus nennt sie zum Beispiel in Philipper 1, Vers 1. Zu den Ältesten. Dass es nur zwei Ämter gibt, ist für einige Christen ganz unverständlich. Denn wenn sie in der Bibel nachschlagen, dann treten plötzlich mehrere Begriffe oder mehrere Namen auf, die offensichtlich mit einem Amt in der Gemeinde verbunden sind. Dazu gehören Ältester, auf Griechisch heißt das Presbyteros, Hirte, daher kommt das Wort Pastor, das ist das lateinische Übersetzung von Hirte, und Aufseher, auf Griechisch Episkopos. Allerdings wird bei näherer Betrachtung klar, dass diese Begriffe alle für dasselbe Amt gebraucht werden und nicht unterschiedliche Ämter kennzeichnet. Zum Beispiel Apostelgeschichte 20, Vers 17 und Vers 28. Apostelgeschichte 20, Vers 17 und Vers 28. Hier lesen wir, wie vorhin schon erwähnt, dass Paulus von Milet nach Ephesus sendet, um die Ältesten der Gemeinde in Ephesus zu rufen. Und diese Ältesten kommen auch tatsächlich nach Milet und treffen Paulus. Und in Vers 28 sagt er zu diesen Ältesten aus der Gemeinde in Ephesus: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich selbst erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Also, er sagt zu den Ältesten, dass sie die Herde hüten sollen. Das ist die Dienstbeschreibung eines Hirten. Und dass der Heilige Geist sie als Aufseher eingesetzt hat. Wir sehen also, diese drei Begriffe beziehen sich alle auf die gleiche Person, auf den gleichen Personenkreis, die Ältesten von Ephesus. Oder auch Petrus schreibt in 1. Petrus 5, 1 bis 4. Da schreibt er: Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Petrus bezeichnet die Ältesten, die spricht er ja an, die Ältesten unter euch ermahne ich. Er bezeichnet sie gleichzeitig als Unterhirten. Als Unterhirten unter Jesus Christus. Auch hier sehen wir, es gibt nicht noch andere Oberhirten, sondern deutlich ist, Christus ist der Oberhirte und die Ältesten der einzelnen Gemeinde sind die Unterhirten. Auch in Titus 1, Vers 5 und 7. Paulus schreibt an Titus und er sagt, ich will, dass du Älteste einsetzt in den Gemeinden. Und dann schreibt er ab Vers 7, ein Aufseher muss nämlich, und dann folgt eine Liste, wie ein Aufseher aussehen muss. Also ein Ältester ist auf jeden Fall ein Aufseher. Und dann beschreibt Paulus, wie dieses Amt zu bekleiden ist. Also es wird ganz deutlich, diese drei Begriffe, Ältester, Hirte und Aufseher, bezeichnet das gleiche, dasselbe Amt. Und die Begriffe sind synonym gebraucht. Es sind verschiedene Bilder für die Art und Weise, wie ein Amt, wie dieses eine Amt verstanden werden soll. Älteste sollen die Gemeinde anleiten, wie erfahrene Männer die Jüngeren anleiten. Und sie sollen wie Hirten für die Herde sorgen und sie pflegen. Und sie sollen wie Aufseher die Arbeit und das Geschäft der Arbeiter leiten und verantworten. Ein weiteres biblisches Merkmal ist, dass das Amt des Ältesten in der Bibel niemals in der Einzahl für eine Gemeinde vorkommt. Wir sprechen hier von der Pluralität der Ältesten. Es heißt immer die Ältesten der Gemeinde, nie der Älteste der Gemeinde. Zum Beispiel Apostelgeschichte 14, Vers 23. Paulus und Barnabas sind da auf Missionsreise und dann heißt es, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde, Singular, in jeder Gemeinde Älteste, Plural, bestimmt hatten, befahlen sie unter Gebet und fassten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Oder auch Titus 1, Vers 5. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Und in jeder Stadt, Singular, Älteste, Plural, einsetzt. So wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Auch Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Die Pluralität von Ältesten ist leider nur noch sehr selten. Auch in Freikirchen, in Deutschland und weltweit. Dabei ist es ganz offensichtlich die biblische Norm. Die Pluralität von ebenwürdigen Ältesten ist wichtig zur gegenseitigen Unterstützung und Bereicherung der Gaben. Nicht jeder Älteste hat genau die gleichen Gaben bekommen wie ein anderer. Wir glauben aber, dass durch diese Pluralität die Gaben so verbunden werden können zum besten Nutzen der Gemeinde. Außerdem ist die Pluralität eine wichtige Funktion zum Schutz gegen ungesundes Machtmonopol von einer einzigen Person. Ja, wir müssen in einer Gemeinde dafür Sorge tragen, dass auch ein Ältester zurechtgewiesen werden kann. Dass im Notfall auch ein Ältester in eine Form von Gemeindezucht gestellt werden kann, wenn er sich vergeht. Aber das ist kaum oder nur sehr, sehr schwer möglich, wenn es nur einen einzigen Ältesten gibt. Als Qualifikationsmerkmale gibt Paulus seinen Schülern Timotheus und Titus ganze Listen mit. Und wenn wir Titus 1 und 1. Timotheus 3 lesen, wird deutlich, was müssen Älteste haben? Was qualifiziert einen Ältesten? Älteste müssen reife Christen sein. Das ist die Zusammenfassung dessen, was diese Listen anzeigen. Sie müssen so vom Glauben bestimmt sein, dass ihr Charakter, ihr Privatleben, ihre Familie und ihr Umgang mit anderen ein deutliches Zeugnis von Christus gibt. Älteste sind nicht die Männer mit dem größten Organisationstalent oder den meisten Familienmitgliedern in einer Gemeinde oder die, die am meisten spenden, sondern Älteste sollten die sein, die eine reife und geistliche Kontrolle über ihr Leben beweisen und fähig sind, auch andere biblisch zu lehren und praktisch anzuleiten. Das ist das, was als Qualifikation durch die Schrift von Ältesten verlangt wird. Was sind ihre Aufgaben? Als allererstes Predigt und Gebet. In Apostelgeschichte 6 finden wir, dass die Apostel das als die unentbehrlichste Aufgabe in einer Gemeinde ansahen. Dies ist die Hauptaufgabe in der Gemeindeleitung. Die Ältesten sollten fähig sein, das Wort Gottes zu lehren und für die Gemeinde mit Ausdauer und Beharrlichkeit zu beten. Unter den Ältesten sollte es, wenn möglich, aber auch mindestens einen vollzeitlichen Ältesten geben. Und zwar deswegen, weil es nützlich für eine Gemeinde ist, aufgrund der vielen Aufgaben und aufgrund der Verantwortung, dass ein Ältester entsprechend viel Zeit und Möglichkeit hat, das Wort zu studieren und regelmäßig zu predigen. Und damit das möglich ist, sollte die Gemeinde einen Ältesten bezahlen. Paulus schreibt, sie sollen an allem Anteil bekommen. Obwohl trotzdem alle Ältesten eine gleiche Autorität haben, die vollzeitlichen und die nicht vollzeitlichen. Wir haben alle eine gleiche Autorität. Mahnt uns der Apostel Paulus aber, dass die Diener am Wort und der Lehre eine besondere Anerkennung bekommen sollen. Eine funktionale Anerkennung, wenn man so will, in Form von einem regelmäßigen Gehalt. Dennoch ist wichtig, alle Ältesten sollten fähig in der Lehre sein. Selbst wenn sie ihre Gabe nicht in der öffentlichen Predigt sehen, alle Ältesten sollten fähig sein, biblisch zu lehren. Zum Beispiel auch in der Seelsorge oder in persönlichen Unterweisungen oder in Lehrstunden. Und dann, wie wir eben gelesen haben, Älteste sollten auch Vorbilder im Glauben und im Wandel sein. Petrus schreibt in 1. Petrus 5 ganz deutlich, Älteste sollten Vorbilder für die Herde sein. Und darum gibt Paulus diese Kriterien, diese Listen an. Nicht, dass man, dass das jetzt die einzige Checkliste ist, wo man alles nur irgendwie kopieren muss, sondern es bedeutet, ihr Glaube, ihr Umgang, ihr Dienst, ihr Lebenswandel sollte so vorbildhaft sein, so vom Evangelium durchdrungen, so Christusverherrlichend sein, dass die Gemeindeglieder gerne und bereitwillig diesem Beispiel folgen. Älteste, die sich als selbstgefällige Herren aufspielen, entsprechen nicht dem biblischen Bild. Und solchen wird auch nicht gerne gefolgt von einer Gemeinde. Eine dritte Aufgabe ist Anleitung und Korrektur. Für die Ordnung und Organisation einer Gemeinde ist es auch notwendig, dass Älteste Entscheidungen treffen und die Gemeinde so führen und leiten, dass die Gemeinde Probleme wie Irrlehre, Streiterei, offenbarte Sünde oder dergleichen überwinden und bewältigen kann. Die Gemeinde Jesu Christi ist zu jeder Zeit angefochten. Und Christus hat seiner Gemeinde Älteste gegeben, um voranzugehen um zu führen, um Entscheidungen zu treffen zum Wohl und zum Schutz der Gemeinde. Eine Form ist die Gemeindezucht, zu der ich in der nächsten Stunde noch etwas näher eingehen möchte. Doch es ist wichtig, Gemeindezucht ist ein gesundes Korrektiv zur Festigung und Erbauung der Gemeinde. Nicht bloß als Erniedrigung, Bestrafung und Machtmissbrauch, wie es teilweise in der Kirchengeschichte gehandhabt wurde. Es ist ein nützliches Mittel zur Festigung der Gemeinde, zum Wohl der Gemeinde. Wie werden Älteste berufen? Bei der Berufung ist die ganze Gemeinde involviert. Wir glauben, Älteste sollten nicht einfach von irgendeinem höheren Gremium einer Gemeinde vorgesetzt werden und damit müssen wir einfach leben, wie das in vielen Kirchen ist. Sondern wir glauben, Älteste kommen für gewöhnlich aus der Mitte der Gemeinde. Aus der Mitte der Gemeindeglieder. Und mit der Zeit nimmt die Gemeinde die Gaben und die Qualifikationen eines Gemeindegliedes wahr. Sie erkennen, wow, der hat tatsächlich die Gabe, die biblische Botschaft weiterzubringen, zu predigen, zu lehren, anzuweisen. Er hat eine klare geistliche Ausrichtung. Er ist ein Vorbild in seinem Wandel. Und wenn die Gemeinde solche in ihrer Mitte erkennt und diese Gaben wahrnimmt, dann können sie unter Gebet, mit geistlicher Ausrichtung, mit geistlichem Anliegen, solche den Gemeindeältesten vorschlagen und sagen, wir haben das Gefühl, dieser oder jener entspricht den Qualifikationen eines Ältesten. Ein ähnliches Verfahren sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 1 und Apostelgeschichte 6. Hier geht es nicht spezifisch um Älteste, aber die Apostel treten auf und sagen, wir brauchen diese oder jene Position. Und die ganze Gemeinde ist gefordert, nun zu schauen nach Leuten, die diesem Anspruch entsprechen. Und wenn der Vorgeschlagene einwilligt und er durch den Geist Gottes Gewissheit und Freude für dieses Amt erlangt, können die vorhandenen Ältesten unter Handauflegung und Gebet die Person in das Amt eines Ältesten einsetzen. Das ist das, wie wir das biblische Modell von Berufung zum Ältesten sehen. Ein zweites Amt oder das zweite Amt ist das der Diakone. Diakonos ist der ganz gebräuchliche griechische Begriff für Diener. Diener. Es ist etwas merkwürdig, dass dies das einzige Amt ist, wo der griechische Name übernommen wurde. Denn die Tatsache, dass Jesus seine Jünger ermahnt, Diener für jedermann zu sein, und er selbst sagt, dass er nicht gekommen ist, um zu dienen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, das drückt eine enge und wichtige Wahrheit aus. Jeder Christ ist ein Diener. Jeder Christ sollte in seiner Haltung ein Diakonos sein. Ja, selbst die Ältesten sollten der Gemeinde dienen und nicht eigennützig über sie herrschen. Dennoch wird in den Briefen des Neuen Testaments unmissverständlich auch ein Amt des Diakons erwähnt. Aber die Verbindung, die wörtliche Verbindung zwischen Diener und Diakon ist wichtig für uns zu verstehen. Was muss ein Diakon an Qualifikationen haben? Der Standardbeleg ist Apostelgeschichte 6. Auch wenn wir hier das Wort Diakonos nicht finden, es kommt nicht so vor als Amt, wird doch die nötige Tätigkeit, die von ihnen verlangt wird, als Diakoneo, also als Dienen beschrieben. Und sie sollen
die Apostel sagen zu der Gemeinde, sucht Männer, die geistlich reif und fest im Glauben sind. Voll Heiligen Geistes, sagen sie.
Und das Gleiche finden wir auch in der Beschreibung in 1. Timotheus 3, wo Paulus ähnlich wie bei den Ältesten auch von den Diakonen voraussetzt, dass sie vorbildhafte, reife Christen sind, die ihren Glauben leben und ihr Leben unter Kontrolle haben. Das heißt, dass sie moralisch rein, theologisch lauter und familiär ordentlich leben. Die Aufgaben eines Diakons werden im Neuen Testament nicht klar und spezifisch aufgelistet. Es wird jedoch deutlich, dass das Amt des Diakons ist kein Leitungsamt in der Gemeinde. Es hat keine Autorität über die Gemeinde, sondern die Diakone sollen den Ältesten so dienen und unterstützen, dass diese mit ganzer Kraft die Leitung und Führung der Gemeinde wahrnehmen können. In unserer Gemeindeordnung heißt es, die Diakone sind die Verlängerung der Herzen und Hände der Ältesten. Und gewöhnlich übernehmen Diakone hauptsächlich Geschäftssachen, weltliche Angelegenheiten und Wohltätigkeitsaufgaben. Aber wir sehen auch an Stephanus oder Philippus, dass sie predigten und evangelisierten, wie es unser Diakon ja auch tut. Der Diakon ist kein ungeistliches oder rein profanes Amt. Aber es ist kein geistliches Leitungsamt. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die wir hier treffen müssen. Es ist ein unterstützendes Amt, ein dienendes Amt. Die Diakone in Apostelgeschichte 6 waren aber von großem geistlichen Segen und Nutzen. Denn dadurch, dass die Apostel diese Diakone einsetzten und bei der Witwenversorgung die Gemeinde betreuten, wurde die Gemeinde vor einer Gemeindespaltung bewahrt. Ein geistlicher Segen von diesem Amt. Die Berufung ist eigentlich genauso wie bei den Ältesten, dass auch hier die gesamte Gemeinde gefragt ist, involviert ist, nach Leuten Ausschau zu halten. In Apostelgeschichte 6 wird das sehr deutlich, dass die Apostel auch die ganze Gemeinde fragen, haltet Ausschau aus eurer Mitte nach Leuten, die dazu in der Lage sind. Drittens, die Glieder der Gemeinde. Neben den Ämtern besteht eine Gemeinde auch als Gemeindegliedern ohne ein besonderes Amt. Gemeindegliedschaft wird in manchen Freikirchen gar nicht mehr geachtet. Der Mensch im 21. Jahrhundert hat eine große Abneigung gegen Verbindlichkeit und Verantwortung. Dennoch legen wir ganz großen Wert auf Gemeindegliedschaft. Warum? Wir halten sie für absolut biblisch gerechtfertigt. Zum Beispiel, der Missionsbefehl in Matthäus 28 impliziert eine klare Verbindung zu der Ortsgemeinde. Wenn die Gemeinde Menschen zu Jüngern machen soll, diese Jünger dann taufen soll und dann diese getauften Jünger alles lehren soll, was Christus geboten hat, setzt es eine verbindliche Teilhabe an der Gemeinde voraus. Oder auch die Aufforderung, das Abendmahl zu feiern bei den Versammlungen, schließt mit ein, dass die Leute, die dieser Anordnung nachkommen wollen, die Nachfolger Jesu, Teil einer Ortsgemeinde sein sollen, wo das Abendmahl gefeiert wird. Vor allem wird die Gemeinde im Neuen Testament aber auch so beschrieben, dass immer von einer klaren Zahl von Mitgliedern beschrieben wird. Es wird vorausgesetzt, weil die Glieder einer Gemeinde, sie können gezählt werden. Im Neuen Testament wird häufiger von der Zahl der Gläubigen gesprochen. Einzelne Personen können hinzugefügt werden. Oder Personen sollen aus ihren Reihen, aus ihrer Mitte für ein Amt gewählt werden. Dafür muss ja klar sein, wer gehört denn hier zu uns. Sie können auch öffentlich zusammengerufen werden. Die ganze Gemeinde kann zusammengerufen werden. Dafür muss ich wissen, wer gehört denn dazu?
Sie können bei der Gemeindezucht abstimmen. Ja, in Matthäus 18, wenn dann vor die gesamte Gemeinde dieser Konfliktfall dargestellt werden soll, muss ja deutlich sein, ja, wer hat denn hier jetzt überhaupt Mitspracherecht? Und die Gemeinde kann als versammelter Leib, als ein Leib am Abendmahl teilnehmen. Allein schon dieses Bild, das hier gebraucht wird, macht deutlich, die Glieder einer Ortsgemeinde hatten ein klares Verständnis davon, wer zur Gemeinde gehört. Im Hebräerbrief steht, dass die Ältesten Rechenschaft abgeben sollen über alle Seelen, die ihnen anvertraut sind. Das fordert, dass sie wissen, wer genau ihnen anvertraut ist. Wer zu ihrer Herde gehört, über die der Geist sie zu Hirten und Aufsehern bestimmt hat. Überhaupt ist es für die biblische Organisation und Funktion einer Gemeinde notwendig, dass eine klare Bestimmung von drin und draußen, von dabei oder nicht dabei gibt. Sonst ist die Leitung einer Gemeinde nach biblischem Modell unmöglich. Die Bibel lässt aber keinen Zweifel daran, dass es von unschätzbarem Wert für einen Christen ist, Glied einer Gemeinde zu sein. Der christliche Glaube ist darauf angelegt, im Leib der Gemeinde zu wachsen, zu reifen, geheiligt und gestärkt zu werden. Wenn wir anerkennen, dass Christus die Gemeinde berufen hat und er seiner Gemeinde zwei Ämter gegeben hat, zum Nutzen und zum Erhalt seiner Gemeinde, dann ist es erstens überheblich und zweitens ungehorsam, sich keiner Ortsgemeinde anzuschließen, wenn die Möglichkeit besteht. Gemeindelosigkeit wird niemals zum geistlichen Nutzen und Wachstum beitragen. Und ein Christ, der sich zu keiner Gemeinde hinzufügt, der ehrt weder Christus noch dient seinem Leib. Die Gliedschaft in der Gemeinde ist eine Gnadengabe Christi. Gemeinde ist eine Gnadengabe für das Gemeindeglied. Christus hat seinen Nachfolgern dies als ein Segen und als ein Zeichen seiner liebevollen Fürsorge gegeben, weil er versprochen hat, dass er selbst geistlich in der Gemeinde anwesend ist. Und nur als Glied einer Gemeinde kannst du gesund im Glauben wachsen und den Anweisungen Christi, unseres Herrn, angemessen folgen. Das ist heutzutage leider sehr, sehr wichtig, das zu betonen. Gemeindegliedschaft ist unermesslich wichtig für den persönlichen Wachstum im Glauben. Was sind die Aufgaben von Gemeindegliedern? Ich möchte 4 Punkte nur kurz nennen. Verantwortung in Entscheidungsprozessen. Da wir davon ausgehen, dass die Gemeindeglieder gläubig sind und sichtbare Heilige sind, erwarten wir von der Gemeinde keine Passivität in allen Belangen, sondern geistliche Verantwortung in Belangen der Gemeinde. Zum Beispiel bei der Ämterwahl ist ganz klar die Teilhabe der ganzen Gemeinde gefragt. Zu prüfen, zu sehen, zu schauen, wer in unserer Mitte eignet sich. Oder auch bei Gemeindezucht. Also sowohl im Positiven als auch im Negativen bewerten zu können. Wer ist reif? Wer wächst im Glauben? Und wo müssen wir helfen? Wo ist Hilfe gefragt? Wo müssen wir jemanden unterstützen oder ermahnen? Als zweites Unterordnung. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern. Unterordnung ist auch noch so ein verhasstes Wort im 21. Jahrhundert. Doch die Schrift ist sehr, sehr klar. Älteste sind keine Diktatoren und keine Alleinherrscher, aber Älteste sind auch keine Marionetten der Gemeinde. Und die Bibel, die Apostel ermahnen die Christen eindeutig, fügt euch euren Ältesten unter. Gehorcht euren Führern. Ehrt die Ältesten. Nehmt ihre Autorität und ihre Verantwortung wahr. Und zwar, damit das Amt wirklich zum Segen dienen kann. Es ist notwendig, dass die Gemeindeglieder im Vertrauen auf Christus und seine Diener, dieses Amt, das er der Gemeinde gegeben hat, die den Ältesten in allen gehorchen, solange es nicht der Schrift widerspricht oder das Gewissen verletzt. Die vertrauensvolle Unterordnung ist von entscheidender Bedeutung für das Wohlergehen einer Gemeinde. Wir müssen also sehen, es liegt Weisheit Christi darin, dass er das Amt des Ältesten seiner Gemeinde gegeben hat. Als drittes das Gebet. Von jedem Christen wird verlangt. Es ist eine Aufgabe eines jeden Christen für seine Gemeinde und auch in besonderer Weise für seine Ältesten zu beten. Wenn wir wahrnehmen, warum dieses Amt wichtig ist, warum es zum Wohl und zum Nutzen der Gemeinde ist, sollten wir daran Anteil nehmen, indem wir regelmäßig und kräftig und herzlich dafür beten. Und überhaupt als letztes die Teilnahme am Geschehen der Gemeinde. Die Bibel ist voll von Aufforderungen, die Gemeindeglieder gegenseitig nutzen sollen. Zum Beispiel, reizt einander zu Liebe und zu guten Werken. Hebräer 10. Oder ermahnt, ermutigt und tröstet euch gegenseitig. Wir sollen Anteil nehmen am geistlichen Wohl unserer Geschwister. Wir sollen nicht einfach nur stumm da sitzen und wie im Theater irgendwie nur eine Show anschauen, sondern wir sollen geistliche Gemeinschaft haben. Und das bedeutet auch, wir können den Ältesten Rückmeldungen geben. Wir können Vorschläge machen. Wir können besprechen, wie wir uns fühlen oder was wir vielleicht anders sehen. Es geht den Ältesten ja um unser geistliches Wohl, um das Wohl der Gemeinde. Ja? Das heißt, wir können und sollen teilnehmen am Geschehen der Gemeinde. Unser Bekenntnis drückt sogar ausdrücklich aus, auch Männer ohne ein Amt, die aber die Gabe dazu haben, können in der Gemeinde predigen. Begabte Männer werden sie genannt. Sie dürfen predigen unter der Aufsicht der Ältesten. Es ist wichtig, damit auch Gaben entwickelt und erkannt werden können innerhalb einer Gemeinde. Zum Schluss noch ein paar weise Worte des Predigers G. Campbell Morgan. Die Gemeinde, getrennt von der Person Christi, ist ein unnützes Gebilde. Wie kunstvoll ihre Organisation auch sein mag, wie vollkommen auch alle ihre Absprachen, wie reich und wachsend an Gütern sie auch ist, wenn die Gemeinde nicht die Person Christi offenbart, ihn erhöht, so hoch, dass alle es sehen können, dann wird eine Gemeinde zu einer Zumutung, zur Schande, zur Lästerung und zum Betrug. Möge unsere Struktur und die Ausfüllung der Ämter in unserer Gemeinde Christus, unser Haupt, erhöhen und sichtbar machen und ehren. Amen. Gibt es noch Rückfragen oder Anmerkungen? Bitte.
Was man sehr oft auch beobachten kann, ist, dass viele Gemeinden Pastoren haben, so der Pastor, und dann liest man, wer dann auch so das Sagen hat, und dann sieht man, da gibt es so einen Ältestenrat, also so einige Älteste. Das wird ja, ist ja sehr, sehr beliebt, dieses Modell, dass ein Pastor gibt und Älteste, und da wird eben ein Unterschied gemacht zwischen dem Pastorenamt und einem Ältestenamt. Da hat das Ältestenamt noch weniger Autorität als der Pastor. Ja. Und das ist quasi sehr verbreitet auch in Baptistengemeinden, in Anführungsstrichen Baptistengemeinden in Deutschland, also im ganzen Land wird das so gemacht, dass aber gar nicht mehr dem baptistischen Modell eigentlich entspricht, nämlich der Pluralität und gleiche Autorität der Ältesten. Und das ist auch eine Sache, wo man darauf achten muss, dass wir wirklich dass wir darauf Wert legen, dass jeder, der Älteste ist, auch Pastor ist bei uns in der Gemeinde.
Richtig, ja.
Und alle die gleiche Autorität haben.
Genau, deswegen habe ich betont, dass diese drei Begriffe tatsächlich das ein und dasselbe Amt und ein und dieselbe Autorität bezeichnen, selbst wenn es Unterschiede gibt zwischen vollzeitlichen Ältesten und nicht vollzeitlichen Ältesten, aber es ist kein Unterschied der Autorität, sondern nur ein Unterschied in der Funktion. Genau. Robert.
Also ich denke, eine Sache würde ich nochmal gerne ein bisschen unterstreichen, die du zwar angedeutet hast, aber vielleicht dann am Ende ist es nicht so ganz klar herausgetreten, wo du auch gesprochen hast, die Gemeinde hat die Verantwortung bei der Ämterwahl. Mhm. Wir haben keine Ämterwahl. Bewusst nicht in unserer Gemeindeordnung, sondern wir haben ein Verständnis, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist und er die Gaben gibt, eigentlich als Gemeindeglieder die Verantwortung zu sehen, und das hast du ja sehr schön beschrieben. Mhm. Wen hat Christus genau zu diesem Amt begabt?
Ja.
Wen hat Christus in dieses Amt gesetzt? Mhm. Und als Gemeinde dann im Grunde die Verantwortung zu sagen, wir sehen das, wir bestätigen das durch unsere Zustimmung. Also es ist nicht eine Wahl im Sinne einer Wahl in der Demokratie, sondern ja, es ist ja eben, es hat einen ganz anderen Akzent. Es geht nicht so, ja, mal gucken, wer die Mehrheit kriegt, sondern
genau,
es geht darum, dass es auch dann da eigentlich anstreben, möglichst hundertprozentig einstimmige Übereinstimmung zu haben im Sehen dessen, was da ist, ob das jetzt Älteste sind oder Diakone, aber dass wir sagen, okay, als Gemeindeglieder, und das sind wir auch als älteste Gemeindeglieder, ja, wir sehen, Gott hat das gegeben.
Genau.
Gott hat diese Fähigkeit in diesen Mann hineingelegt und diese geistliche Begabung gegeben.
Ja, ja.
Und auch da, denke ich, ist es mitunter manchmal, es ist natürlich so eine Gratwanderung, weil da ja was abgestimmt wird. Hm. Das ist eine ganz andere Art von Abstimmung, als man das jetzt am Bundestag oder irgendwo anders erkennt. Ja.
Gut, danke. Ja, das ist eine wichtige Bekräftigung. Also das, auch wenn wir das als Ämterwahl vielleicht manchmal betiteln oder sowas, aber es ist tatsächlich so, eigentlich ist es eine Anerkennung oder ein Wahrnehmen von dem, wen Christus erwählt hat zu einem Amt in der Gemeinde. Genau. Danke.